Was gibt dir Energie und was für einen Unterschied möchtest du in dieser Welt machen? Wenn du sozusagen das weißt, das ist wie so ein Motor, den du in dir hast. Guck mal, in meinem Fall, ich habe angefangen zum Beispiel damit, Archäologie zu studieren, weil ich das einfach mega geil und interessant fand und weil das irgendwie so das Feuer in mir entfacht hat. Und mittlerweile bin ich Digitalunternehmerin. Dass es eigentlich diesen geraden, fallgeraden Karriereweg gar nicht so gibt und gar nicht geben muss. Und ich glaube, das ist eine Angst, die ganz, ganz viele haben, dass wenn sie irgendwie jetzt die falsche Entscheidung treffen, dass sie auf den falschen Pfad führt. Und du kannst deinen Pfad aber in Wirklichkeit ganz toll selber bauen.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Valerie, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
Danke für die Einladung, liebe Aaron.
Hast du heute schon meditiert?
Ja, das mache ich jeden Morgen, ganz strikt.
Wirklich jeden Morgen, ja?
Jeden Morgen, sagen wir so einmal die Woche, mache ich so einen Tag. Meistens Samstag, wo ich komplett offline bin, wo ich daran arbeite, mich zu entspannen, was für mich nicht so leicht ist. Und da lasse ich es dann manchmal sozusagen sausen und gebe mir die Erlaubnis, nicht alles ganz perfekt machen zu müssen. Aber ansonsten, ja, meditiere ich jeden Morgen als allererstes 20 Minuten, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie ich es brauche, um einfach mit Energie und Klarheit in den Tag zu starten.
Du machst das schon seit längerem, ne?
Ja, wahrscheinlich jetzt seit 6, 7 Jahren sowas. Ja, aber es ist wirklich, wie man sagt, es ist irgendwie so eine Reise und du kommst, glaube ich, nie an den Punkt an, wo du sagst, jetzt kann ich es richtig gut, sondern es geht ja sehr stark darum, einfach die Fähigkeit zu entwickeln, im Moment zu sein und den wirklich voll wahrzunehmen und dich nicht von irgendwelchen Sorgen oder Ängsten oder Gedanken ablenken zu lassen. Und an manchen Tagen geht das super leicht und an manchen Tagen irgendwie nicht.
Das ist ein spannender Gedanke, auf den du mich da bringst. Kann man gut meditieren, wenn man gut meditieren will?
Wahrscheinlich nicht, sondern sozusagen der Kern des Ganzen ist, dass du versuchst, gar keine Erwartung zu haben. So, was auch sozusagen ein gutes Training fürs Leben, für Karriere und für Arbeit ist, weil wir uns ja so oft an irgendwie Geschichten oder Erwartungen messen von uns oder von anderen. Und dabei so ein bisschen vergessen, das Leben zu leben und zu genießen. Und genauso ist es im Prinzip auch beim Meditieren, dass die Idee dahinter ist, dass du im Prinzip einfach jeden Tag das machst, egal wie es dir geht, egal was in deinem Leben vorgeht, und das akzeptierst, so wie es ist. Und wenn es an dem Tag gut läuft, dann ist es so. Und wenn es an dem Tag halt nicht gut läuft, dann ist es auch vollkommen okay.
Ja, also das glaube ich auch, diese nicht vorhandene Erwartung ist eine sehr große Herausforderung im Leben und zum Leben gehört dann halt auch die Meditation. Wir, ich und wahrscheinlich auch die Menschen, die uns zuhören, haben natürlich große Erwartungen an dieses Gespräch. Und wenn ich so auf unseren Fahrplan oder zumindest hier so meine Gesprächslandkarte schaue, dann sprechen wir über so Themen wie Digitalisierung, Scheitern habe ich hier mit aufgeschrieben, Sexismus kommt vor. Also wir werden hier die unterschiedlichsten Themen ansprechen und da darf eine Erwartungshaltung bestehen. Und um dieser Erwartungshaltung meiner Hörer gerecht zu werden, beginne ich auch dieses Gespräch mit meinem Steckbrief. Dein Name?
Valerie Mocker.
Dein Alter?
31.
Deine Heimat?
Wahrscheinlich Oxford.
Deine Geschwister?
Ich habe 3 kleine Geschwister. Ich bin sozusagen die Geschwisterchefin oder jedenfalls die Älteste. Und zwar 2 kleine Brüder und 1 kleine Schwester.
Dein Vorbild?
Ich habe so viele, das sagen sich ja alle bei dir. Ich weiß, dass Anna Kaiser, die uns ja zusammengebracht hat, das auch gesagt hat. Ich kann dir sagen, wer meine Vorbilder sind, und zwar Leute, die total brennen für das, was sie machen und das wirklich mit vollem Herzen machen. Und das ist für mich egal, ob das sozusagen Leute sind, die irgendwie ein CEO von einer globalen Firma sind oder ob das zum Beispiel eine meiner Cousinen ist, die Kindergärtnerin ist und die das aber mit so viel Herz und Herzlichkeit macht, dass jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche und wenn ich sie sehe, mich das extrem inspiriert. Und ich mag das, wenn Leute Feuer haben und brennen für das, was sie tun.
Stell dir vor, Valerie, du sitzt abends an einer Hotelbar und hast Durst. Was würdest du bestellen? Was würdest du trinken?
wahrscheinlich stilles Wasser oder Pfirsichsaft.
Pfirsichsaft,
wenn es das gibt. Ich habe mal ein Projekt in Spanien gemacht und dementsprechend dort gearbeitet. Und wenn wir dann abends die Tapas essen gegangen sind, dann habe ich oft einen Zumo de Melocotón bestellt, was ein Pfirsichsaft ist, was vielleicht mit Sonne noch ein bisschen besser schmeckt als in Aachen oder in Oxford heute, wenn es ein bisschen regnet. Aber ja, ich trinke keinen Alkohol und deswegen würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas bestellen. Entweder stilles Wasser oder einen Saft.
Stell dir vor, ich säße zufällig auch genau in dieser Bar und du würdest dein stilles Wasser oder deinen Pfirsichsaft trinken. Ich würde, wenn wir im nicht-alkoholischen Bereich bleiben, heute ausnahmsweise nicht den Ingwertee trinken, sondern wahrscheinlich so eine Rhabarberschorle. Da hätte ich gerade irgendwie Lust drauf. Mm. Wir würden ins Gespräch kommen und uns unterhalten über deine Zeit in Spanien. Und mit Sicherheit würde ich dich dann irgendwann fragen, Mensch, Valerie, das ist ja hier total faszinierend. Was machst du denn so beruflich?
Dann würde ich dir sagen, dass ich jeden Tag aufstehe, um mehr Menschen beizubringen, was es braucht, um aufsteigen zu können, um in Machträume kommen zu können und um so zu führen, dass du einen Unterschied in dieser Welt machst. Und das tue ich mit meiner Firma, mit Wingwoman und mit unseren Trainings- und Coaching-Programmen, wo wir Leute aus der ganzen Welt haben, die zu uns kommen, eben zu lernen, wie du aufsteigst, wie du toll führst mit Mut, Herz und offenem Geist, wie du einen Unterschied in dieser Welt machst. Und das ja kommt wieder zu diesem Thema zurück. Ich liebe das, wenn Leute für was brennen, wenn sie einen Unterschied in dieser Welt machen wollen. Und wenn ich dabei helfen kann, dieses Feuer, das wir alle in uns haben, stärker lodern zu lassen und entfachen zu können. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil, und da würde ich dich jetzt vielleicht fragen, hast du das Gefühl, dass das bei dir immer so ist, dass du von Leuten umgeben bist, die das Feuer in dir entfachen? Und das ist so wichtig, weil ich finde, dass gerade in Deutschland, wo ich ja auch aufgewachsen bin, so oft das Feuer, das wir in uns haben, eher klein gehalten wird oder ausgemacht wird, indem uns gesagt wird, was wir alles nicht können oder dass wir noch nicht bereit dafür sind oder nicht gut dafür sind, gut genug dafür sind. Und diese Arbeitskultur, die sehr verbreitet ist, die würde ich so nennen, andere klein halten, um sich selber groß zu fühlen, das ist leider sehr verbreitet. Und ich glaube, deswegen braucht es mehr von uns, die eben den Leuten auch sagen, was richtig an ihnen ist und wie viel sie schaffen können und wie viel sie machen können. Und eben damit aber auch die Tipps und Tricks und Strategien mit beibringen, die du eben auch brauchst, um dich durchsetzen zu können, um eben nicht nur hart zu arbeiten, sondern dafür zu sorgen, dass diese harte Arbeit sich eben auch auszahlt. Und da würde ich wahrscheinlich sagen, hey Aaron, du bist auch bei uns willkommen. Das sind nämlich für Männer, für Frauen. Genau. Und dann würde ich dich fragen, was machst du denn so?
Ja, das würde ich dir dann ausführlich erzählen. Bei deiner Antwort würde ich wahrscheinlich entgegnen, da hat jemand Simon Sinek Start with Why gelesen.
Warum sagst du das so?
Weil du nicht gesagt hast, ich bin die Gründerin, ich bin Entrepreneurin. Also du kommst nicht mit diesen üblichen beruflichen Schubladen, selbst im positiven Sinne, sodass wir es zuordnen können, sondern du hast ja gerade geschrieben, du hast angefangen zu reden und hast gesagt, warum du morgens aufstehst.
Ja.
Und das ist ja dieses Warum, Start with Why, ne? Simon Sinek postuliert das ja seit vielen Jahren. Das ist ja so sein Markenzeichen. Du hast das Buch schon gelesen, oder?
Ja, natürlich. Also so, ich habe doch, klar, das ist ja irgendwie so eins der Bücher, die irgendwie viele von uns, auch wenn wir Führungsverantwortung übernehmen, dann irgendwie lesen oder empfohlen bekommen. Und ich für mich startete das aber nicht unbedingt so sehr mit Start with Why. Also ich fand das auch inspirierend und wer das noch nicht gelesen hat oder den Talk gehört hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, für mich ist das eher so die Frage, was gibt dir Energie? Also das ist sozusagen die Frage, die ich mir stelle, die ich auch den Leuten, mit denen ich arbeite, stelle und wo wir stark dran arbeiten. Was gibt dir Energie und was für einen Unterschied möchtest du in dieser Welt machen? Und wenn du das weißt und wenn du das sozusagen klar hast, und das dauert manchmal länger, das zu wissen, und das kann sich auch ändern im Leben, aber wenn du sozusagen das weißt, das ist wie so ein Motor, den du in dir hast, der dich jeden Tag antreibt und der dir jeden Tag auch die Energie gibt, aufzustehen. Und eben auch an den Tagen, wo es manchmal vielleicht schwer ist oder wo gerade was nicht geklappt hat oder wo du gerade nicht so eine gute Phase hast. Und dann zu wissen, was die Energie gibt und welchen Unterschied du machen möchtest, das ist eine extrem gute Hilfe, um dann eben aufzustehen und weiterzumachen.
Ja, das finde ich sehr wertvoll, dass du darauf hinweist. Was gibt mir Energie? Du hast gerade gesagt, das kann sich ja auch ändern im Leben. Es hat sich ja auch bei dir geändert in deinem Leben. Darüber sprechen wir ja auch. Gleichwohl bin ich immer der Meinung, dass sich gewisse Dinge nicht ändern. Also, dass es so einen roten Faden in jedem unserer Leben gibt, den man nicht beschreiben kann mit diesen beruflichen Schubladen. Also ich kann, ein roter Faden wäre niemals, ich bin Anwalt, sowas. Das sind diese oberflächlichen Schablonen, mit denen wir durch die Gegend laufen, und die sind nicht persönlich genug, die gehen nicht auf diese menschliche Ebene, die uns ausmachen als Persönlichkeiten. Und deswegen vielleicht, und ich gehe davon aus, dass du dich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hast, gibt es das und kannst du das formulieren, was das ist, was sich da durchzieht wie ein roter Faden in deinem Leben?
Ich glaube, es ist dieses Feuer, dem Feuer in mir selbst folgen, also die Dinge machen, die sozusagen Feuer und Energie in mir entfachen und dann aber auch immer stärker sozusagen das Feuer in anderen entfachen. Und in meinem Fall, so, ne, wie du es so schön mit den Schubladen sagst, guck mal, in meinem Fall, ich habe angefangen zum Beispiel damit, Archäologie zu studieren, weil ich das einfach mega geil und interessant fand und weil das irgendwie so das Feuer in mir entfacht hat. Und mittlerweile bin ich Digitalunternehmerin. So. Ich finde das so toll, dass du dir auch diesen Podcast machst, weil es, glaube ich, so wichtig ist, diese Message auch zu verbreiten, dass du mit allem erfolgreich sein kannst, solange du dafür richtig brennst, und dass es eigentlich diesen geraden, fallgeraden Karriereweg gar nicht so gibt. Und gar nicht geben muss. Und ich glaube, das ist eine Angst, die ganz, ganz viele haben, dass wenn sie irgendwie jetzt die falsche Entscheidung treffen, dass sie auf einen falschen Pfad führt. Und du kannst deinen Pfad aber in Wirklichkeit ganz toll selber bauen. Und wenn du dem folgst, was dir Energie gibt und dementsprechend auch deine Entscheidungen fällst, dann baust du dir einen extrem tollen Pfad, wo du zurückblicken kannst und sagen kannst, alles, was ich gemacht habe, macht irgendwie Sinn, passt zusammen und ich konnte immer sagen, dass ich mein Leben voll gelebt habe und dass ich voll für die Dinge eingetreten bin, die mir wichtig waren. Und für mich ist es eben dieses sozusagen dem Feuer folgen, das Feuer entfachen. Als ich sozusagen studiert habe, da habe ich dann angefangen, das Feuer in anderen zu entfachen und irgendwie groß zu machen, indem ich zum Beispiel Captain von unserem Ruderverein war. Und Rudern ist ja in Oxford so ein mega Riesending, also ein Megading. Ich weiß, das kann man sich nicht so gut vorstellen, wenn man das selber nicht gemacht hat, aber das war definitiv nicht nur ein Sport für mich. Und das hat mir damals schon extrem Spaß gemacht, sozusagen diese 20 Frauen um mich rum zu haben und denen dabei zu helfen, das Beste in sich rauszubringen. Und das habe ich dann auch später gemacht als Investorin, dass ich dann halt Geld gegeben habe an andere, um denen zu helfen, dieses Feuer und diese Ideen, die sie in sich haben, zu entfachen. Und jetzt mache ich es eben mit meinem Unternehmen sozusagen als Unternehmerin und Coach, würde man wahrscheinlich sagen. Und das ist was ich schon dann auch herausgefunden habe. Und wie du es aber auch sagst, das ploppt dir nicht so in den Kopf, sozusagen von 0 auf 100. Also wir werden nicht geboren, wir sozusagen mit dem Wissen, das ist das, was mir Energie gibt und so weiter und so fort. Aber wenn man danach sucht und sich diese Frage auch stellt und auch Dinge ausprobiert, dann merkt man das ja. Was gibt einem Energie? Und dazu ist dann aber auch eine sehr wichtige Frage, was nimmt dir Energie? Und das merke ich halt ganz oft, auch wenn es um dieses Thema geht, sozusagen Karriere bauen, Karrierefahrt, Schubladen, die du dann eben triffst, dass es ja so viele Schubladen gibt, die auch vielleicht deine Familie oder deine Freunde oder Leute, die du bewunderst, die dir angeblich ausfüllen und da total gut reinpassen oder erwarten von dir, dass du in Schubladen passt. Und das braucht sehr viel Mut, um sich davon zu lösen. Von diesen Schubladen. Um dir zum Beispiel ein konkretes Beispiel zu geben. Als ich jetzt vor anderthalb Jahren meinen Job gekündigt habe, also sozusagen meinen sicheren Job, wo ich ganz doll aufgestiegen bin, wo ich gut verdient habe, wo ich riesige Teams hatte, dass ich dann gekündigt habe, um sozusagen ein eigenes Unternehmen zu bauen, ist für bestimmte Teile von meiner Familie eine absolute Katastrophe im Kopf gewesen. Also das war so, die haben reagiert, als hätte ich ein One-Way-Ticket von Elon Musk zu Mars gekauft und würde nie zurückkommen. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und die finden auch immer noch, dass das, was ich mache, eigentlich nicht das ist, was ich machen sollte. Weil in ihrem Kopf Valerie eine andere Person ist, als sie jetzt halt ist oder was sie macht. Und sich davon zu lösen, gerade wenn es Leute sind, die dir sehr nahe sind und die dich in eine bestimmte Schublade stecken wollen und zu sagen, nee, es ist aber was anderes, was mir Energie gibt. Und das möchte ich jetzt machen. Diesen Mut zu haben, das ist sehr wichtig, das kann aber auch sehr schwer sein.
Ja, da stecken natürlich jetzt viele Sachen drin. Die Herausforderung liegt jetzt immer bei mir, natürlich zu überlegen, welche Tür wir öffnen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Energie geben. Ich finde das auch einen viel besseren und einen viel einfacheren Begriff als, was ist deine Berufung?
Ja.
Das ist direkt so, boom, einmal die große Keule ausgepackt. Ja, was weiß ich, was meine Berufung ist. Ja, sondern, was gibt mir Energie? Das ist so appetitgerechtes, sich zurechtirren im Leben. Das funktioniert irgendwie besser. Aber ich würde mal gerne noch einen weiteren Begriff dazu schmeißen hier in unseren Kochtopf. Und zwar ist das der Begriff Spaß. Ja. Oder vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt, Freude. Mhm. Und ich ergänze einfach direkt einen Gedanken. Dieses Thema, was gibt mir Energie, ist nicht zu verwechseln mit, was macht mir immer Spaß und was geht immer reibungslos. Weil ich glaube, gerade die Sachen, wo wir sein sollen, ja, wo wir den Unterschied machen können, die sind nicht immer bequem, die machen nicht immer Spaß. Auch da gibt es Gegenwind, weil Gegenwind gibt es überall. Wie ordnest du das denn ein? Wie ordnest du da für dich in dieses Thema, ich mache das, was mir Energie gibt, und dann, wie ordnest du da den Gegenwind, also das Gegenteil von Spaß, ein?
Interessant. Ich würde noch eine Sache schnell dazugeben und dann deine Frage beantworten. Und zwar ist es auch wichtig, eher zu fragen, was gibt mir Energie, anstatt was kann ich gut? Weil nämlich, wenn du zum Beispiel auch länger in eine Sache gemacht hast oder in einem Job drin warst, dann kannst du was vielleicht sehr gut. Aber das ist nicht unbedingt das, was dir Energie gibt oder was dir Spaß bringt. So, also über diese drei Sachen würde ich auch nachdenken, gemeinsam mit Energie. Was gibt mir Energie, was macht mir Spaß und sozusagen, was kann ich gut? Und dann den Fokus auf Energie legen. Und sozusagen wie ich darauf schaue, ist sozusagen kurzfristig und längerfristig. Also als Beispiel. Wenn es dir sehr Spaß bringt, Leute zu führen, ja, und sozusagen ein guter Leader zu sein, eine gute Leaderin, die das Beste in anderen rausholen will, dann ist es so, dass du oft mehr Entscheidungsmacht hast, wenn du aufsteigst, also wenn du in eine höhere Position aufsteigst, weil du einfach viel mehr sozusagen the rules of the games setzen kannst. Und da gibt es dann aber auch oft Situationen, die nicht unbedingt Spaß machen. Also zum Beispiel beim Aufsteigen ist es so, dass du eben auch verhandeln musst, deine Position verhandeln, dein Gehalt verhandeln. Das ist was super unangenehm für die allermeisten Menschen ist. Aber es ist halt trotzdem wichtig. Es ist sozusagen ein Schritt zu einem anderen Schritt, längeren fristigen Schritt hin, wo du weißt, dass du sozusagen die Dinge machen kannst, die dir Energie geben. Das heißt, es gibt viele Dinge, die entweder sozusagen einen Zwischenschritt sind kurzfristig oder die vielleicht auch im kurzfristigen eher schwierig sind, weil man sie das erste Mal macht und weil man es das erste Mal lernt. Zum Beispiel sowas wie Public Speaking, also ne, sozusagen öffentlich sprechen, was du ja auch sehr viel machst durch deinen Podcast. Ich mache das ja sehr viel durch die Talks, die ich gebe, durch das viele Film, was wir ja auch für Wing Woman machen. Und das zu lernen ist am Anfang oft auch unangenehm und man muss das natürlich auch sich dann Situationen aussetzen, wo man auch Fehler macht, wo es manchmal nicht gut läuft und so weiter und so fort, wo man auch daran arbeiten muss, seine Stimme zu finden und seine Art und Weise, wie man es eben macht. Aber bei der Sache war es halt immer so, dass ich trotzdem gemerkt habe, dass ich zwar am Anfang immer eine sozusagen unangenehme Situation hatte und die auch immer sehr stark gesucht habe, aber wenn ich dann in diesem Moment drin war und sprechen konnte über diese Dinge, die mir wichtig waren und gemerkt habe, wie ich andere erreiche und bei denen mehr Mut oder mehr Energie oder auch mehr Klarheit hinterlassen kann, dann hat mir das so viel Mega-Energie gegeben, dass ich gedacht habe, oder wusste, okay, das mache ich jetzt weiter, auch wenn ich immer wieder kurzfristig oder im kurzfristigen sozusagen unangenehme Situation habe. Aber ich weiß, dass dann eben das ein Zwischenschritt ist zu dem, was mir extrem viel Energie gibt. Und das muss man natürlich auch austesten. Also das weiß man nicht immer ganz am Anfang. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich zum Beispiel mal in Deutschland viel Lobbyarbeit machen musste, weil wir dort einen Fonds aufsetzen wollten, der gemeinwohlorientierte Digitalisierung finanziert. Und sozusagen, das war wieder was. Ich wusste, dass das etwas ist, was mir sehr viel Energie gibt, wenn ich sozusagen etwas bauen kann, wo dann mehr Ressourcen und Geld drin sind, um anderen dann zu helfen, ihr Feuer und ihre Ideen zu entfachen und ihr Potenzial zu entfachen. Aber da war zum Beispiel dieser Zwischenschritt, sozusagen diese Lobbyarbeit und so stark mit der Politik und auch mit diesem ganzen verklüngelten, diesen ganz verklüngelten Netzwerken und der Logik von Politik zusammenzuarbeiten. Und es stellte sich dann im Prinzip heraus, dass das mir überhaupt keine Energie gibt, sondern dass mir das sehr viel Energie nimmt. Und es stellte sich dann auch raus, dass sozusagen der Pfad sehr viel länger sein würde und ich sehr viel länger mich mit Dingen beschäftigen müsste oder Dinge machen müsste, die mir eigentlich Energie nehmen. Und dann haben wir eben auch aus strategischen Gründen irgendwann gesagt, nee, das brechen wir ab, weil wir sozusagen 90% unserer Zeit nur noch in Gesprächen waren, wer welches Pöstchen bekommt und welche Partei davon profitieren kann. Also sozusagen diese Idee, einen Fonds zu bauen, der wirklich was Gutes in der Welt macht, wurde extrem kompromittiert durch die ganzen politischen Spielchen. Das heißt, strategisch war es so, dass wir das eben dann beendet haben, aber auch aus persönlicher Sicht war es so, dass ich gemerkt habe, dass mich das auf einen Weg führt, wo ich so viel machen muss, was mir Energie nimmt, dass ich gesagt habe, das lohnt sich jetzt nicht und da muss ich einen anderen Weg gehen. Also kurzum, um sozusagen zu wachsen und um einen Weg für uns zu bauen, der wirklich das Beste aus uns rausbringt und uns Energie gibt, gibt es immer wieder Dinge und Schritte, die nicht unbedingt Spaß machen. Entweder weil es Zwischenschritte sind oder weil wir Dinge lernen müssen, weil wir aus unserer Komfortzone raus müssen. Das ist vollkommen normal und das suche ich, habe ich auch immer gesucht und suche ich immer, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin. Aber es gibt eben auch Momente, wo man dann sagen muss oder eingestehen muss, okay, das hat jetzt nichts mit einem Zwischenschritt zu tun oder das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich gerade was Neues lerne, sondern ich habe hier gerade angefangen, einen Pfad lang zu gehen, der eigentlich mir mehr Energie nimmt, als er mir Energie gibt.
Du hast eben gesagt, es gibt den Fall, dass ich etwas kann, aber das gibt mir keine Energie.
Ja.
Gibt es auch den Fall, es gibt mir etwas Energie, aber ich kann es gar nicht?
Ja, natürlich. Also
echt? Mir fällt da jetzt gerade gar nichts. Ich glaube, nicht direkt Beispiel ein.
Ich glaube, gerade wenn du mit Sachen anfängst, also wenn du mit Sachen anfängst und die das erste Mal machst, dann
ja, okay.
Kannst du das halt oft nicht besonders gut. Also wenn du sozusagen wieder zu diesem Thema Public Speaking zurückkommen. Natürlich gibt es Leute, die da schon sozusagen eine Präferenz oder eine gute Tendenz zu haben oder irgendwie ein in Anführungsstrichen natürliches Talent. Aber wir haben zum Beispiel hier in unserem Office so eine Vision Wall, also eine Wand, wo ganz viele so Sprüche und Karten und so weiter und so fort drauf sind mit wichtigen Dingen, an die ich mich erinnern will oder wir uns erinnern wollen. Und eine dieser Karten, die ich da gerade sehe, sagt Dare to suck. Also sozusagen trau dich, dass es am Anfang einfach auch schlecht ist oder ne, einfach nicht so gut, wie es dann später sein wird. Und das ist bei allem so. Also wenn du das erstmal Public Speaking machst, wenn du anfängst, Teams zu führen, wenn du in einen neuen Job reingehst, dann gibt es eigentlich immer diese Situation, dass zwar merkt, es gibt mir Energie, aber du hast halt noch super viel zu lernen und das ist aber vollkommen okay. Das heißt, ich würde alle ermutigen, sozusagen dare to suck. Einfach anfangen und es machen und nur durchs Machen wird es besser und durchs Ausprobieren wird es besser. Und sich nicht davon abhalten lassen, Dinge zu machen, von denen man träumt oder die einem Energie geben, nur weil man halt am Anfang nicht so gut darin ist.
Ja, ich sag gerne, anders machen kommt von Anfang. Schon häufiger erwähnt hier im Podcast. Angefangen hast du früher oder später mit deiner beruflichen Laufbahn, ich sehe hier Top-Uni im Sinne von Oxford, Top-Noten im Sinne von ganz viele Einser. Und du warst dann auch relativ schnell in einem Top-Job. Das würde ich jetzt mal so abhängig vom hierarchischen Level machen, des Direktoren-Levels. Was heißt Karriere für dich, Valerie?
Karriere heißt für mich, etwas zu machen, womit du die Welt ein bisschen besser hinterlässt, als du sie vorgefunden hast.
Und das hast du gemacht dann eine, ich glaube, 6 Jahre in Summe bei Nesta.
Ja.
Vielleicht hilft es, um mal so unseren Zuhörern so langsam, aber sicher so eine biografische Orientierung zu geben. Was ist Nesta? Was war da deine Aufgabe? Was habt ihr gemacht?
Nesta ist ein Innovationsfonds, eine Innovationsorganisation mit 500 Millionen Euro Geld. Und mit diesem Geld haben wir gemeinwohlorientierte Digitalisierung und Innovation finanziert. Was zum Beispiel bedeutet, dass wir uns mit so Themen beschäftigt haben, wie kannst du Bildung besser machen oder wie kannst du das Gesundheitssystem besser machen? Wie kannst du die Zukunft in einer Art und Weise bauen, dass mehr Leute wirklich von Technologie auch profitieren? Und haben dann eben viele Dinge finanziert von neuen Ideen, wie sozusagen Medien, die Stimmen von Leuten besser aufnehmen können, die normalerweise nicht gehört werden, bis hin zu Apps, die dir das Leben retten, wenn du einen Herzinfarkt hast. Und das ist eine Organisation, die ich selber auch nicht kannte, bevor ich dorthin gekommen bin. Die mir aber erlaubt hat, wie du schon gesagt hast, auch sehr schnell aufzusteigen. Also ich bin dorthin gekommen und konnte dann meine ersten Teams übernehmen mit 23, die ersten Millionenfonds mit 26 und habe dort sehr schnell auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für Dinge, sondern eben auch für Leute. Und das war für mich eine Organisation, in der ich auch viel mein Andersmachen leben konnte. Ne, was ja nicht immer der Fall ist. Also manche Organisationen machen es dir sehr viel leichter, anders zu sein und Dinge anders zu machen. Manche machen dir es leicht, manche machen dir es schwer. Und von so einer Innovationsorganisation würdest du ja eigentlich erlauben, ne? Oder würdest du erwarten,
ja, genau,
dass da auch viel Raum für Innovation selbst ist. Aber selbst da gab es sozusagen Geschichten, wo ich zum Beispiel dafür kämpfen musste, dass die Frauen in meinen Teams ordentlich bezahlt werden, dass sie nicht dafür
bestraft werden.
Dass sie nicht dafür bestraft werden, wenn sie zum Beispiel schwanger werden und deswegen nicht befördert werden. Dass wir in einer Art und Weise einstellen, dass wirklich auch wir die sozusagen Vorurteile, die oft in Bewerbungsprozessen drin sind, dass wir die halt rausnehmen, weil ja Leute, die zum Beispiel einen Namen haben, der nicht so europäisch klingt oder die vielleicht auch einen seltsameren Lebenslauf haben, dass diese Leute das oft schwerer haben, eben an Jobs zu kommen, obwohl sie eigentlich extrem viel Potenzial haben und das total toll machen könnten. Und da habe ich zum Beispiel die Art und Weise, wie ich Leute gesucht habe, geändert und zum Teil anonymisiert, damit ich eben auch selber meine eigenen Vorurteile gegenüber anderen Leuten rausnehme. Und obwohl ich selber in Oxford war und natürlich sehr positive Assoziationen habe, wenn Leute in Oxford oder Cambridge waren und sich dann bei uns bewerben oder beworben haben, da habe ich dann zum Beispiel dafür gesorgt, dass das in der ersten Runde anonymisiert wird, damit ich eben nicht so stark darauf gucke. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich Leute eingestellt habe, die überhaupt keinen Uni-Abschluss hatten und die einen total tollen Job gemacht haben. Und das sind eben so ein paar kleine Beispiele, wie man auch im Alltag als Führungsperson auch mal den Mut haben muss, Dinge anders zu machen, selbst wenn die Organisation selbst das eigentlich nicht so tut.
Mhm. Ja, dazu muss man der Vollständigkeit halber sagen, dass das alles jetzt in England passiert ist. Mhm. Ne? Also die schönen 500 Milliarden fließen nicht nach Deutschland, sondern wurden in England verwendet und investiert. Und genau das war ja der Punkt, davon hast du eben gesprochen, du hast es kurz erwähnt. Deine Idee war es dann irgendwann zu sagen, hey, das nach Deutschland bringt, das wäre doch die tollste und die rundeste Lebensgeschichte. Und das hat jetzt ja nicht so gut geklappt. Bevor wir aber darauf eingehen, du hast es ja eben auch schon ganz kurz zusammengefasst mit diesen politischen Ränkespielchen und den ganzen Befindlichkeiten, die damit einhergehen, ist es irgendwann, glaube ich, so weit gewesen, dass du vor Angela Merkel gepitcht hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Nimm uns doch mal mit in diesen Moment. Also das ist ja schon, ich meine, wir sprechen jetzt hier kurz nach der Wahl. Die Regierungszeit von Angela Merkel ist jetzt quasi vorüber, auch wenn es noch nicht offiziell ist. Wie war das? Was nimm uns mal mit in den Moment. Kurz vorher. Angela Merkel in 5 Minuten.
Das Witzige daran war, dass ich eingeladen wurde und Angela Merkel überhaupt nicht dort war im Raum. Und die Anwesenden sozusagen ihre Vision von der Zukunft in 3 Minuten pitchen sollten. Und 3 Minuten ist echt super wenig. Also wenn du das machen musst, musst du echt viel vorbereiten, damit es kurz und knackig ist. Und ich hatte mich eben vorbereitet und wusste, okay, ich möchte diese Idee jetzt hier nach Deutschland bringen, dass eben Innovation und Digitalisierung was sein sollte, was eben für alle da ist. Und wir brauchen deswegen Instrumente und Geld für die ganzen guten Ideen, wie Digitalisierung die Gesellschaft verbessern kann. Und hatte das eben alles schön vorbereitet und wirklich irgendwie eine Minute, bevor ich dann dran war, ging die Tür auf und jemand lief rein und Angela Merkel setzte sich wirklich genau vor mich. Das heißt, ich sah sie sozusagen von hinten mit ihrem kurzen Haarschnitt und mit ihrem Jackett.
Mit ihrer Bluse.
Jackett. Sie hat doch immer diese Jackets an. Ja, ich weiß nicht, welche stimmt. Farbe es war. Ich glaube, irgendwie hellblau oder sowas damals. Genau. Und dann fing das Herz schon ein bisschen an zu flattern. Und dann dachte ich, okay, gut. Und dann kommen natürlich auch so die Ängste hoch, die eigentlich einfach viele von uns dann haben, wenn wir irgendwie aufstehen mussten vor anderen. Oh Gott, was, wenn das nicht gut genug ist? Was, wenn ich Fehler mache? Ne? Was, wenn die das nicht gut finden? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt was gemacht, was ich sonst auch immer mache, bevor ich Interviews habe, bevor ich spreche, dass ich kurz die Augen schließe und dass ich einfach sage, ich bin jetzt ich selbst und ich spreche aus dem Herzen. Und es hört sich jetzt ein bisschen vielleicht romantisch an, aber das ist, glaube ich, ein Fehler, den sehr viele von uns machen, dass wir immer glauben, dass so viel von dem, was wir tun, eine Performance sein muss. Also dass du sozusagen die perfekte Performance ablegen musst. Und der Kern oder auch wirklich der Schlüssel, um das Beste aus dir rauszuholen, ist, dass du eben nicht probierst, irgendwie eine Performance aufzuführen, sondern dass du mutig genug bist, du selbst zu sein und dass du dich entspannst. Und wenn du dich entspannst, dann bist du halt sozusagen at your best. Und das habe ich mir in dem Moment dann auch gesagt. Es ist egal, ob Angela Merkel jetzt hier ist. Die ist genauso mal aus dem Bauch von ihrer Mama rausgekommen wie du und ich und wie wir alle. Und ich weiß, warum ich hier bin. Ich kenne mein Why. Ich weiß, was ich verändern möchte in dieser Welt. Ich weiß, was mir Energie gibt. Es gibt mir Energie, vor diesen Leuten zu stehen und denen das zu erzählen und denen zu zeigen, wie es anders sein könnte. Und ich bin jetzt einfach ich selbst und spreche aus dem Herzen und dann würde es schon gut werden.
Wie lief's?
Ach, der Pitch lief ganz gut. Der Pitch lief ganz gut und danach kam auch noch, da hat das viele Gespräche eröffnet und uns auf jeden Fall schon weitergebracht. Also obwohl es dann am Ende leider nichts geworden ist und wir das dann irgendwann abgebrochen haben, hat es trotzdem in diesem Moment sehr viel gebracht, ich selbst zu sein und mein Ding zu machen, obwohl Angela Merkel, die mächtigste Frau der Welt, da vor mir saß und zugeguckt hat.
Ich will nochmal, bevor wir da gleich weitergehen, dann nochmal an die Meditation erinnern. Mhm. Weil das ist ja genau der, also so habe ich es zumindest bisher verstanden, das ist ja genau der Sinn von Meditation, dieses Sein. Ohne Erwartung, hatten wir eben gesagt, ohne dieses, ich muss jetzt gut meditieren, ne? Das ist ja genau das, was du sagst. Für viele Dinge sind im Leben für uns eine Performance und setzen uns unter Druck und wir haben Erwartungen und was auch immer. Und gerade dabei, und das kann ich nicht nur sagen, soll Meditation helfen, sondern hilft Meditation, weiß ich aus eigener Erfahrung, um da so eine Grund, nicht Grundspannung, sondern ja, so eine Grundentspannung quasi hinzubekommen, dass wir in diesem Moment, wie du es gerade so schön schilderst, ich bin ich selbst und ich spreche aus dem Herzen, genau. Und das ist ja quasi dieses, ich bin jetzt so, wie ich bin, das ist einfach Sein. Und dass das unglaublich dabei hilft, damit dann letztendlich auch wieder natürlich gute Ergebnisse und voranzukommen und was auch immer. Aber das ist quasi so ein Rückschritt, um irgendwie, oder so ein Innehalten, um weiterzukommen.
Total. Und besonders wichtig, aber auch besonders schwer dabei, ist, dass du auch die Teile von dir akzeptierst, die du vielleicht nicht so gut findest. Mhm. Oder die auch herausfordernd sind. Und das ist eben auch was du bei der Meditation übst. So wie du es so auch so schön zusammengefasst hast. Du setzt dich morgens hin und es ist auch okay, wenn es mal nicht gut läuft und wenn du dich nicht entspannen kannst. Aber der erste Schritt ist halt, das überhaupt zu sehen, damit du dann im nächsten Moment sozusagen wieder du selbst sein kannst. Und sozusagen bezogen auf die Arbeitswelt war das, glaube ich, sozusagen einer der wichtigsten Momente auch für mich, dass ich mal ein Treffen hatte. Und zwar war das auf einer Veranstaltung hier in London, wo sehr viele Unternehmer aus der ganzen Welt gekommen sind. Also auch so Leute wie Reid Hoffman, ne, der Gründer von LinkedIn und der Gründer von AOL und so weiter und so fort. Also voll von auch beeindruckenden Leuten und innovativen Leuten. Und da bin ich dann auf Toilette gegangen und auf dem Klo haben sich dann die paar Frauen, die auf dieser Tech-Veranstaltung waren, getroffen. Da gibt's ja meistens nicht so viele. Und wir haben halt miteinander geschnackt. Und die eine sagte dann zu mir im Gespräch, dass es das Allerwichtigste ist, dass du einfach du selbst bist. Also, dass du den Mut hast, du selbst zu sein. Und in dem Moment dachte ich, oh ja, das will ich auch. Ich will irgendwie ich selbst sein. Ich will nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Und manchmal hat man ja so das Gefühl, dass man irgendwie einerseits man selbst sein will, aber andererseits will man irgendwie die Performance abliefern oder die Erwartungen von anderen erfüllen oder das, was angeblich normal ist. Oder wie es angeblich sein soll. Und da sozusagen diesen Mut zu haben, zu sagen, nee, ich bin, wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen und dich sozusagen trotzdem selber zu akzeptieren und zu lieben dafür, dass du manche Dinge eben auch nicht kannst, das ist nicht leicht, aber das ist auch sehr wichtig, weil sonst kannst du nicht zu diesem Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt einfach ich selbst. Wenn es so viele Teile von dir gibt, wo du sagst, nee, das ist aber eigentlich nicht so gut an mir. Das bedeutet nicht, dass du nicht an dir arbeiten kannst. Ja, also ich arbeite die ganze Zeit immer an mir und suche sozusagen an der nächsten Sache, wo ich wachsen kann, wo ich auch besser werden kann. Aber diese Frage, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie und wer will ich sein und wer will ich nicht sein, ist wirklich eine Frage, die extrem gut hilft wie eine Art Kompass, weil sie dir halt auch erlaubt zu sagen, es ist okay, Dinge loszulassen und eben Dinge nicht gut zu können und dann ein Team um dich rumzubauen, die diese Dinge dann aber sehr gut können und dann auch Dinge abzugeben und zu delegieren.
Hm. Ja, da ist so ein Entblößen ist da drin, ne? Also in diesem, ja, das klingt ja so nett. Sei du selbst. Mhm. Ja, okay, ich bin jetzt mal einfach ich selbst. Das klingt immer nett und kann man sich an den Kühlschrank hängen. Das tut aber halt auch richtig weh. So, weil wir entblößen uns und das gibt's ja im Kleinen wie im Großen. Das gibt's in diesen kleinen Momenten wie kurz vor der Bühne.
Ja.
Als auch, was mache ich eigentlich beruflich? Was ist was mache ich aus meinem Leben, ne? Also Stichwort anders machen, Andersmacher oder Andersmacherin sein. Auch da, und das ist ja das, was ich aus vielen Gesprächen entnehme, ist dieses, irgendwann kommt der Moment, wo du dich dazu entscheiden musst, stehe ich dazu, was ich bin, wer ich bin und wie ich bin oder nicht.
Ja.
Und das ist nicht immer, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, das ist nicht angenehm.
Ja.
Weil da fliegen halt alle inneren Stimmen einem um die Ohren und auch da vielleicht der Rückgriff auf Dare to Suck, trau dich, das ist ja quasi dieses, trau dich nicht gut genug zu sein, ja?
Ja.
Nicht gut genug, das trifft's einfach am besten. Aber das ist halt, mir fehlen da auch die Worte, um da jetzt irgendwie das schön zu formulieren und irgendwie für die Hörer so zusammenzupacken, dass sie sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, weil das hört sich häufig immer so richtig und so nett an, aber es führt einfach keinen Weg dran vorbei, es zu machen im Leben, es umzusetzen. Und das tut weh. Punkt, glaube ich. Also es gibt keinen Menschen, der sowas erlebt und sagt, ja, das war für mich ganz easy, ich bin einfach so durchgeflutscht und am Ende war alles happy.
Ja.
Diese Momente tun weh.
Ja. Vom Lebensgefühl her oder auch sozusagen als täglicher Kompass hilft mir sozusagen ein anderes Poster. Also wie du merkst, ich liebe das. Ich liebe so Motivationssprüche und Karten und so weiter und so fort. Mein Mann hasst die, deswegen sind die alle hier bei mir im Büro, weil ich die eigentlich gerne überall im Haus an die Wand klatschen würde. Aber naja, Beziehung ist ja auch ein Kompromiss, ne? Und man macht auch Dinge für den oder die andere. Und jedenfalls habe ich hier ein anderes Poster, was mir mein Team geschenkt hat, als ich dann von Nesta gegangen bin, wo drauf steht: Always do the thing that makes you afraid.
Mhm.
Und das habe ich zu denen immer gesagt. Also nicht nur dare to suck, sondern auch tu das, wovor du Angst hast, weil das im Endeffekt für mich die Definition von Mut ist. Und Mut ist so mein Leitwert, der mich irgendwie auch so durch alle Situationen führt. Und mutig sein und du selbst sein braucht ganz viel Mut. Also sozusagen, du mutig sein und du selbst sein hat eigentlich extrem viel miteinander zu tun, ist fast das Gleiche. Und mutig sein, das verstehen so viele falsch, weil sie glauben, es gibt in der Welt die Mutigen und die, die Angst haben. Und das sind unterschiedliche Gruppen. Aber in Wirklichkeit haben alle von uns Angst. Hm. Angst, nicht gesehen zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein, gut genug, fleißig genug, bereit genug für diese Sache. Und diese Ängste haben wir alle, aber die mutigen Menschen sind halt die, die es dann trotzdem machen. Und das ist für mich wirklich auch so vom Gefühl her so ein Leitwert, dass ich eben sage, okay, ich habe da jetzt gerade zwar Angst vor, aber ich mache es jetzt halt trotzdem, weil das bedeutet, mutig zu sein. Und das wollte ich nochmal allen auch mitgeben, dass sozusagen deinen Weg zu finden, auch Dinge anders zu machen, das hat ganz viel mit Mut zu tun, aber dementsprechend auch ganz viel mit Angst und durch seine Ängste gehen. Und um da aber durchgehen zu können, um diese Ängste loslassen zu können, muss man sie halt auch sehen und ehrlich mit sich sein. Und da hilft Meditation, da helfen aber auch viele andere Sachen. Oder auch eben die Einsicht, dass man, oder diese Akzeptanz, dass man sagt, okay, ich bin nicht perfekt, ich habe ganz viele Stärken, aber auch Schwächen. Und sozusagen sich diese Zeit zu nehmen, das auch zu sehen und zu akzeptieren. Wenn du das siehst, dann kannst du die Ängste auch loslassen. Aber wenn du das ignorierst, dass du selber auch Dinge nicht gut kannst oder dass du auch Angst vor Dingen hast und so tust, als ob das alles nicht stimmt, dann sind das nur weitere Handbremsen, die dich davon abhalten, den Unterschied in der Welt zu machen, den du vielleicht gern machen möchtest.
Mhm. Ja, ihr wolltet ja einen großen Unterschied in Deutschland machen mit eurem Projekt. Wie schon zweimal erwähnt, es hat ja nicht geklappt. Müssen wir jetzt auch gar nicht so ins Detail eingehen. Würde wahrscheinlich auch nur schlechte Laune bei dir verursachen, kann ich mir vorstellen.
Nein, also, alles gut, also, da bin ich drüber weg.
Wenn ich das schon höre, also diese ganzen, ich kann mir das sehr gut vorstellen, da wenn es am Ende nur noch um die Pöstchen geht und Politik wäre, ich dachte früher mal anders darüber, wäre definitiv nichts für mich. Ist das, das klingt ja super, ne? Viel Geld für solche Projekte und dann auch dem Gemeinwohl, das klingt ja, und dann auch digital, das ist ja fantastisch. Ist das ein Armutszeugnis für Deutschland, dass das nicht geklappt hat?
Ja, weil es weiterhin Leute gibt, die gleichen tollen Ideen haben, wie die Dinge, die wir hier in Großbritannien finanziert haben, in Deutschland, die dafür kein Geld bekommen. Und ich Organisationen kenne, die genau die gleiche App, die dir das Leben rettet, wenn du einen Herzinfarkt entwickelt haben. Zur gleichen Zeit wie hier in Großbritannien. In Großbritannien ist es jetzt in allen Krankenwagen installiert, überall erlebbar, nutzbar und in Deutschland eben nicht. Und es ist in Deutschland immer noch ein riesiger Kampf. Das heißt, was ich mir für Deutschland wünschen würde, ist mehr Butter bei die Fische, sozusagen, wie man in Hamburg sagen würde. Also nicht so viel jetzt in der nächsten Legislaturperiode über Digitalisierung quatschen, sondern auch da ein bisschen mehr machen und unterstützen und eben nicht nur für sozusagen einige Interessensgruppen aus der Wirtschaft, sondern eben in einer Art und Weise, dass wirklich alle, die eine gute Idee haben, davon profitieren.
Ich glaube, es gab eine Partei im Wahlkampf, die immer wieder als Slogan hatte, nie gab es mehr zu tun. passt, ja, ist ja auch richtig. Ich habe von dir in einem Interview eine sehr interessante Aussage gehört, und zwar, Stichwort Angst, wir bleiben bei der Angst, dass du so, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht wortwörtlich zitieren, sieh mir das nach, du hast so eine Grundangst, dass du irgendwann stirbst und nichts Signifikantes in der Welt geschafft hast. Das hat mich an mein Gespräch mit Ellie Oldenburg erinnert, wahrscheinlich in Folge 187, weil es ist noch nicht erschienen, wo wir jetzt hier gerade sprechen, wird aber bald erscheinen. Und mit Ellie habe ich darüber gesprochen und sie hatte eine ganz interessante Sicht auf ihre Komfortzone. Ihre Komfortzone ist nämlich das Machen. Und wenn es heißt, komm raus aus deiner Komfortzone, heißt es für sie, nicht machen. Das fand ich mal ganz interessant zu hören. Also dieses Innehalten, ruhig bleiben und nicht immer nur irgendwas machen. Weil sie, und sie sprach in diesem Kontext von einer Wirkungssucht. Mhm. Also immer was machen. Ich muss was bewirken. Und ich, als sie das gesagt, habe ich mir so gedacht, ja stimmt, irgendwie, das habe ich schon so häufig gehört. Und vielleicht ist das auch so ein Ding der jüngeren Generationen, ne, dass wir irgendwie in komplettem Wohlstand aufwachsen und vieles haben und vieles können und sagen, ey, ich muss jetzt hier die ganze Welt verändern. Wo verläuft für dich denn diese Linie aus, ich möchte etwas bewirken und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich brenne dabei aus, weil ich ständig immer irgendwas bewirken will?
Ganz ehrlich, ist das eine Linie, die ich irgendwie jeden Tag neu suche. Zum Thema, dass es auch okay ist, wenn man nicht alle Antworten für sich gleich hat. Und dass das Leben eben nicht ein Kreuzworträtsel ist, wo du jede Antwort gleich haben musst. Und ich glaube, Teil des sozusagen sich selber kennt und sich selber kennenlernen und sich selber wirklich sehen, ist, dass man eben auch sieht und anerkennt, was einen antreibt und wo man vielleicht auch eine gewisse Sucht entwickelt, ne, wie eine Wirkungssucht sozusagen. Und wo man denkt, oh Mann, das ist nie genug, das muss immer mehr werden. Und diese Frage, wann ist es denn sozusagen genug? Stelle ich mir dann schon und deswegen sind auch diese sozusagen Momente des Meditierens und auch diese Momente des Innehaltens für mich so wichtig, weil das was ist, was ich natürlich nicht so mache, sondern ich bin auch sozusagen eine Macherin und deswegen ist es für mich eben wichtig, mir diese Räume auch zu schaffen und auch gerade mit dem, was ich jetzt bei Wing Woman mache und was wir bei Wing Woman machen, wenn ich dann in diesen Momenten bin, wo ich sozusagen innehalte und wo ich dann darüber reflektiere, dass ich diese unglaublich tolle, privilegierte Situation jetzt habe, dass Leute zu uns kommen und danach sagen, du hast mein Leben verändert. Oder das hat mein Leben verändert. Und ich hatte noch nie so viel Energie, so viel Motivation, so viel Klarheit in meinem Leben. Dann sind das Momente, wo ich eigentlich sage, okay, das ist doch genug. Also ne, so was Tiefes im Leben von anderen verändern zu können. Und das ist auch dementsprechend was ich üben muss und sich auch viele, die deinen Podcast hören, üben müssen, dass man zu sich selber sagt, das ist jetzt genug. Und das heißt nicht, dass du nicht weiter Ambitionen haben kannst oder groß träumst oder, ne, also klar, ich möchte am liebsten das Feuer in allen auf der Welt entfachen, in den vielen Milliarden Menschen. Also da gibt's noch super, super viel zu tun. Aber trotzdem am Ende des Tages sagen zu können, okay, das war heute genug. Da habe ich auch einen anderen Spruch an der Wand. Ich weiß, du, also diese die ist voll von Sprüchen. Aber ne, so, sei du selbst und sprich aus dem Herzen. Das ist so. Einen anderen Spruch, wo drauf steht, I do enough, I have enough, I am enough. Und das stehe ich da manchmal vorne an der Wand und denke, ja, Valerie, ne? You do enough, you have enough, you are enough. Und ich glaube, das ist etwas, was dieses Gefühl, dass es nicht genug ist, oder diese Angst, dass es nicht genug ist. Und diese Wirkungssucht ist super normal und typisch für Leute, die sehr ambitioniert sind, die was erreichen wollen, die solche Podcasts hören, ja, weil sie eben sagen, ah, ich muss an ihr arbeiten und ich will irgendwie mehr Inspiration und so weiter und so fort. Und da ist es eben auch wichtig, dass man reflektiert und innehält und sagt, okay, auch zu sich selber, das war jetzt mal genug.
Du hast vor kurzem, ich glaube sogar gestern, bin mir nicht ganz sicher, etwas auf LinkedIn geteilt und damit wechseln wir das Thema, was nicht unbedingt damit zu tun hat, worüber wir gerade sprechen, mit diesem gut genug sein, beziehungsweise doch, es passt irgendwie doch rein. Und zwar hast du wahrscheinlich nicht nur in dieser Zeit, wo ihr versucht habt, in Deutschland hier die Welt zu verändern, Erfahrung mit Sexismus gemacht und du hast auf LinkedIn ein Interview mit der Wirtschaftswoche geteilt und der Titel lautet: In Deutschland soll ich mich dafür entschuldigen, jung und eine Frau zu sein.
Ja.
Was ist da so die prägendste Erfahrung, die du gesammelt hast in diesem Kontext?
Die prägendste und sicher auch schockierendste Erfahrung war, in einer der Verhandlungssitzungen oder der Verhandlungsgespräche für diesen Innovationsfonds in Deutschland, wo mein Gegenüber zu mir sagte, also das ist total wichtig, das brauchen wir hier absolut in Deutschland. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Frau Mocker, Sie als junge Frau, Sie können das hier nicht machen, sondern Sie müssen eigentlich nochmal wiederkommen mit einem mittelalten Mann, also am besten so in den Mid-50ern, nur mit grauen Haaren. Und das ist jetzt alles zitiert, also das, ne, das ist jetzt nicht sozusagen ungefähr so hat er das gesagt, sondern so hat er das gesagt. Also mit sozusagen dieser Person, die sie dann nach vorne stellen, und im Hintergrund können sie ja die ganze Arbeit machen, aber die, ne, diese Person brauchen sie, weil es glaubt niemand, dass junge Frauen so wie sie das machen und schaffen können und diese Verantwortung übernehmen, die sie halt jetzt übernehmen. Und seien wir einfach ehrlich, es gibt hier einfach keinen Platz für so junge weibliche Raketen wie sie.
Mhm.
Und das hat mich irgendwie in dem Moment so getroffen. Sicherlich auch, weil ich da schon so viele von diesen Situationen hatte und in so vielen Gesprächen auch irgendwie gefragt wurde, Sie sind Frau Mocker die Direktorin, warum sind Sie denn so jung? Und ich irgendwie immer damit sozusagen konfrontiert wurde, dass ich, wenn ich in den Raum reingekommen bin, irgendwie gefragt wurde, warum ich so bin, wie ich bin. Und ich irgendwie das auch in vielen Räumen, ja auch jetzt immer noch, halb so alt bin wie alle anderen. Und dementsprechend irgendwie ständig sozusagen dieses Gefühl bekomme, was auch viele, viele junge Frauen, wenn sie eben aufsteigen, bekommen, aber auch junge Männer, dass das irgendwie nicht genug ist, so wie du bist, sondern dass du das immer irgendwie erklären musst, warum du so bist oder ob du das wirklich so kannst. Und nach diesem Gespräch und dieser Situation, die ich gerade erklärt habe, gehe ich nach Hause und muss ich anfangen zu weinen, weil ich irgendwie so kaputt davon war und so müde und aber dann habe ich eine meiner Wingwoman angerufen, und zwar habe ich dann Anna Kaiser angerufen, die du ja auch in einer der Folgen drin hattest. Die ist eine von meinen Energie-Wingwoman, also eine Person, die ich anrufe, wenn ich irgendwie ein bisschen Energie brauche. Und die hat dann zu mir gesagt, weißt du was, Valerie, du machst hier jetzt einfach weiter. Wenn der sagt, hier ist kein Platz für junge Raketen, dann zeigst du dem mal, was eine junge Rakete ist und was du hier machen kannst und sozusagen aufstehen, Gründchen richten, weiterlaufen, was ich dann natürlich auch gemacht habe. Aber trotzdem tut es weh. Und in diesem Interview mit der Wirtschaftswoche war ich auch ganz froh, dass ich darüber sprechen konnte und dass die das eben auch dann zum Thema machen wollten, weil das so vielen passiert, also so vielen auch gerade jüngeren Menschen passiert, dass das ihnen eben, dass ihnen gesagt wird, was alles falsch an ihnen ist und warum sie irgendwie noch nicht da sein sollten, wo sie sind, oder nicht die Ambitionen haben sollten, die sie irgendwie haben. Und wir, wenn sowas passiert, also sozusagen, dass du diskriminiert wirst aufgrund deines Alters oder deines Geschlechts oder was auch immer, wenn das passiert, dann sagen ganz viele andere, die das mitbekommen, oh, das ist ja echt blöd, aber da kannst du nicht drüber reden, weil das wäre ja unprofessionell. Und das haben damals übrigens in der Situation auch Leute zu mir gesagt. Die sagten, was? Das hat jemand zu dir gesagt? Das geht ja gar nicht. Aber ja, da kannst du nicht drüber sprechen, weil das würde dich ja unprofessionell aussehen lassen. So. Und deswegen hat es auch eine Zeit für mich gebraucht, um überhaupt sozusagen zu dem Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, das ist doch Quatsch, dass wenn du sozusagen das erfährst, dass es dich unprofessionell machst, indem du darüber sprichst, weil was sich dahinter verbirgt, und natürlich muss es konstruktiv sein, also nicht nur meckern, sondern konstruktiv auch mit Vorschlägen, wie es anders sein könnte. Aber wenn du deine eigene Verletzlichkeit zeigst und auch Momente, wo du selber angegriffen wurdest oder runtergedrückt wurdest, dann gibt das ganz viel Mut den anderen Leuten, die das auch erfahren, weil die dann nämlich nicht mehr das Gefühl haben, dass sie alleine sind oder dass es nur an ihnen liegt. Sondern es ist etwas, was so viele Leute erleben. Und dann selber aufzustehen und zu sagen, I don't take shit from anyone, ist extrem wichtig, und das auch zu teilen, damit eben andere auch sehen, dass sie selber trotzdem Sachen schaffen können, auch wenn sie manchmal runtergedrückt werden oder benachteiligt werden, und dass sie selber auch den Mut entwickeln, für sich aufzustehen und zu sagen, ganz ehrlich, das geht so nicht. Ich bin hier und ich mache das jetzt trotzdem, und ich lasse mir hier von niemandem sagen, dass ich da irgendwie nicht gut genug für bin.
Mhm. Ja, du verweist zu Recht auf Anna Kaiser, Folge 179. Anders machen ist meine Natur. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass sie, wie hast du es genannt, Energie-Wing-Woman?
Ja.
Ja, ja, 100%. Weil ich würde schon von mir behaupten, ich bin ein sehr konstruktiver und positiver Mensch, ja, der recht mutig durch sein Leben schreitet. Das Gespräch mit Anna Kaiser, oder nach dem Gespräch mit Anna, dachte ich mir definitiv, also wie viel Lebensmut kann man haben und wie viel Lebensfreude kann man versprühen? Das war wirklich beeindruckend.
Auf jeden Fall. Also wer immer diese Folge nicht gehört hat, ich würde auf jeden Fall empfehlen, diese Folge von Anna Kaiser zu hören, weil Anna so viel Licht und Energie in diese Welt reinbringt, dass man sich einfach nur besser fühlen kann, nachdem man ihr zuhört.
Das ist zu 100% richtig. Sind solche Erlebnisse, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, mit den jungen Frauenraketen oder wie auch immer du da genannt wurdest, so der Antriebsmotor für das heutige Wingwoman?
Absolut. Und ganz ehrlich, ich glaube, oder das ist auch etwas, was wir immer unseren Startups gesagt haben und Unternehmern, Unternehmerinnen, wenn wir die finanziert haben, dass du dich in ein Problem verlieben solltest und nicht in eine Lösung. Und dass du Probleme angehen solltest, die du selber sehr gut verstehst und nachvollziehen und auch nachfühlen kannst. Und dieses Problem, was wir ja lösen, dass es so viele Leute gibt mit tollen Ideen und Potenzial, die hart arbeiten, aber dann nicht diejenigen sind, die halt in den Entscheidungspositionen sitzen, dass wir eben diesen Leuten helfen, voranzukommen, aufzusteigen und zu wissen, wie man sich eben durchsetzt. Und ich glaube, der Grund, warum das so gut funktioniert und warum wir eben Leute haben, die dann da durchgehen und die sagen, boah, das hat mein Leben verändert und plötzlich kriege ich meine Gehaltsverhandlung und meine Beförderung und kann meine Teams irgendwie motivieren und so weiter und so fort. Der Grund dafür ist, dass ich halt diese Herausforderungen und Probleme, die wir lösen, selber sehr gut kenne und auch selber sehr, sehr stark erfahren habe und auch sehr stark in unseren Programmen einfach hinter die Kulissen mit allen, die mitmachen, gucke und auch sehr ehrlich bin. Also wir nennen das dann Let's have a real talk. Also sozusagen darüber sprechen, wie es wirklich ist, über die Dinge, die wirklich schwierig sind, die uns zurückhalten, wie wir auch zurückgehalten oder runtergedrückt werden. Und zwar in einer Art und Weise, wie es halt sonst nicht getan wird, weil es irgendwie dann zu unangenehm ist, darüber zu sprechen oder irgendwie zu politisch in der Organisation. Aber über diese schwierigen Herausforderungen zu sprechen, ist das, was wir eigentlich brauchen. Mehr davon, dass wir darüber reden, was auch falsch läuft, was schwierig ist und da auch einfach natürlich unsere eigene Verletzlichkeit zeigen, als die, die aufgestiegen sind oder die auch an der Spitze von Organisationen sind, dass wir eben sagen, du, für mich war das auch schwer oder ich habe das auch erlebt und das macht mich nicht schwach und das macht dich auch nicht schwach, wenn es dir passiert, das ist halt so und wir arbeiten jetzt daran, wie du eben da durchkommst, wie du dich beschützt, wie du für dich aufstehst, wie du für andere aufstehst von daher sind jetzt im Nachhinein so viele von diesen Situationen, die damals sehr schmerzhaft waren oder die manchmal heutzutage auch noch schmerzhaft sind, Gold für all das, was ich jetzt mache, weil es halt mich in eine ganz andere Position versetzt, anderen zu helfen, die durch das Gleiche gehen.
Mhm. Wie sieht es denn jetzt mal so ganz operativ aus? Also lass uns diese Missionsebene verlassen oder die Ebene des Leistungsversprechens. Wie sieht das aus? Ist das ein Kurs? Ist das irgendwie ein Training? Muss ich da 6 Monate irgendwie in irgendeinem Seminar teilnehmen? Wie funktioniert das bei euch?
Ja. Die Rise Academy ist ein 6-Wochen-Programm. Funktioniert digital, das heißt, du kannst von überall auf der Welt mitmachen. Wir machen Runden durchs Jahr hindurch und dann bist du zusammen mit anderen ambitionierten, inspirierenden Leuten, die gemeinsam mit dir durch diese Rise Academy durchgehen und auch aus verschiedensten Sektoren kommen. Also wir haben Leute, die waren beim Deutschen Roten Kreuz, bis hin zu Leuten, die bei Microsoft und Amazon gearbeitet haben, bis hin zu kleinen Startups oder Agenturen und auch aus sehr unterschiedlichen Ebenen. Und gemeinsam arbeiten wir dann durch die Kernsachen, die du brauchst, um aufzusteigen und um eben einen Unterschied zu machen. Und das heißt, dass wir in jeder dieser Wochen sozusagen eine andere Fähigkeit, einen anderen Bereich durchnehmen. Auch jedes Mal mit so einer kleinen Growth Challenge, also sozusagen einer Wachstumsherausforderung, wo man dann das, was man lernt oder was ihr lernt, eben auch anwendet in eurem Leben, in eurer Arbeitswelt. Und da gehen wir eben durch alles Mögliche durch, von Public Speaking und dafür sorgen, dass du gehört wirst, gesehen wirst, bis hin zu, wie verstehst du Macht, wie analysierst du Macht, wie baust du dir ein Wingwoman und Wingman-Netzwerk um dich rum auf von Leuten, die dir hochhelfen, die dir strategisch an den richtigen Punkten helfen, die dich beschützen, bis hin zu Gehaltsverhandlungen, Pitching, neue Ideen, sozusagen von der Idee in die Umsetzung bringen. Also ich nenne das immer ganz gern das Schweizer Taschenmesser fürs Aufsteigen, wo wir eben durch die ganzen Kernfähigkeiten und Kernstrategien durchgehen, die du einfach brauchst, um aufsteigen zu können und um dann auch in den Positionen, wo du eben mehr Entscheidungsmacht hast, dann auch deine Teams gut führen zu können, um dann den Unterschied zu machen, den du machen möchtest.
Mhm. Ja, also an alle von euch, die so Menschen wie Anna Kaiser oder Valerie als Energie-Wingwoman in ihrem Leben haben wollen. Schaut mal in die Shownotes, ich werde das da verlinken, genauso wie immer. Also wenn ich von irgendwelchen Dingen erzähle oder meine Gäste irgendwelche Dinge berichten, was sie tun, die meisten Sachen davon findet ihr verlinkt in den Shownotes, wenn ihr in der App eures Vertrauens, in der Podcast-App eures Vertrauens nach unten scrollt, seht ihr das meistens. Valerie, eine ganz einfache Frage zum kurz vor dem Abschluss unseres sehr kurzweiligen Gespräches hier. Glaubst du, das Leben verstanden zu haben?
Glaubst du, das Leben verstanden zu haben? Vielleicht kannst du zuerst antworten, während ich drüber nachdenke. Glaubst du, das Leben verstanden? Glaubst du es? Oder anders, ich frage mich gerade, gibt es wirklich sozusagen was zu verstehen? Also was ich sicherlich sehr gut verstanden habe, ist sozusagen Dynamiken und Regeln des Aufsteigens und auch sozusagen Dynamiken und Regeln, wie du eine tolle Führungsperson wirst. Also sozusagen Teile vom Leben habe ich, denke ich, sehr gut durchdrungen. Aber diese oder auch Teile vom Arbeitsleben in diesem Fall. Aber für mich ist sozusagen Leben und Arbeitsleben sollte eigentlich sehr, sehr eng beieinander sein, anstatt dass es getrennte Dinge sind. Aber sozusagen diese große Frage, sozusagen, kann man das Leben verstehen? Also gibt es da sozusagen eine Sache, die man so durchdringend verstehen kann? Würdest du sagen, du hast das Leben verstanden?
Ja, das ist ja das Gute an meiner Position hier.
Ich muss nicht antworten.
Dass ich ganz elegant meine Antwort in ferne Zukunft schieben kann und dich ganz bewusst hier auf die Bühne stelle. Ich kann dir aber sehr gut folgen. Also es ist natürlich keine einfache Frage. Und wenn es eine einfache Antwort gäbe, wäre die Antwort wahrscheinlich gelogen.
Ja. Ich glaube, dass man es nicht zu kompliziert machen sollte und immer wieder auch Wege finden, wie man sozusagen für sich vereinfacht. Und anstatt zu probieren, das ganze Leben zu verstehen, also das ist gar nicht so ein Anspruch, den ich für mich habe, möchte ich mich selber verstehen und verstehen, wie wir am Anfang besprochen haben, was mir Energie gibt, was mir Energie nimmt, damit ich dann irgendwann auf mein Leben zurückgucken kann und eben nicht nur sagen kann, boah, ich habe irgendwie was auch hinterlassen in der Welt und bei Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sondern dass ich auch sagen kann, ich habe so ein Leben nach meinen Werten und meinen Vorstellungen geführt. Und ich glaube, das kann man verstehen, dass man lernen kann zu verstehen, was einem wichtig ist und was einem nicht wichtig ist oder auch loslässt die Dinge, die einem nicht wichtig sind oder von denen man vielleicht in der Vergangenheit dachte, die wären einem wichtig oder die sind für deine Eltern oder deine Freunde oder was auch immer wichtig, aber eigentlich dann doch nicht für dich. Und mein Mann und ich, wir hatten vor ein paar Jahren auch ein Gespräch darüber, als beim Essen irgendwie an unserem Jahrestag, was uns so wichtig ist und was für Werte uns auch wichtig sind. Und dann sind wir halt darauf gekommen, dass Mut und Freiheit uns beiden sehr wichtig ist. Und das sind auch so meine Leitplanken, besonders der Mut, dass ich irgendwann auf mein Leben zurückgucken möchte und sagen kann, ich war immer mutig. Und das habe ich, glaube ich, verstanden. Und ich glaube, wenn man das versteht, was einem wichtig ist im Leben, also nicht das Leben, sondern was einem wichtig ist im Leben, dann kann man sehr viel tolleres, erfüllenderes oder erfülltes Leben leben, als wenn man das nicht versteht.
Und was wäre das Leben ohne die Halbsätze? Valerie, wir kommen zur letzten Rubrik dieses Podcasts. Ich lese dir einen kurzen Satz vor, du beendest ihn kurz und spontan. Was ich an mir mag, ist?
Mein Optimismus.
Ich bin eine Andersmacherin, weil?
Ich immer mutig genug bin, ich selbst zu sein und aus dem Herzen zu handeln.
Meine größte Angst ist?
Auf mein Leben zurückzugucken und nicht genug hinterlassen zu haben.
Was Kinder für ein gelungenes Leben lernen sollten, ist?
Mut, Herz und offenen Geist.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award, außer Anna Kaiser, verleihen müsste, dann?
warte mal, lass mich da mal kurz überlegen. Das sollte auch eine deutsche Person sein, richtig? Damit du die weiter dann einladen kannst?
Also, das ist kein Muss. Es wurden auch schon Elon Musk und Co. genannt. Von daher fühle ich jetzt nicht genötigt, mir meine ohnehin schon auch lange potenzielle Interview-Gastreihe zu ergänzen. Also ganz entspannt.
Ja, ich habe das nämlich auch in Annas Podcast, den habe ich ja gehört, dass sie sagte, oh, so viele Leute, und so geht das einem wahrscheinlich immer, ne, dass man irgendwie sagt, ach, so viele Leute. Ich würde den Andersmacher Award an eine Gruppe von Leuten verleihen, die mutig genug ist, auch herzlich zu sein im Arbeitsleben. Oh, da gibt's viele, die mir einfallen. Aber ich glaube, dass Herzlichkeit und Wärme eine extrem unterschätzte Stärke im Arbeitsleben ist, besonders in der Wirtschaft, und als Schwäche gedeutet wird. Ist es aber etwas, was dich sehr stark macht, wenn du herzlich genug bist, andere mit dir hochzuheben und anderen auch eine Bühne zu geben und andere zu fördern, das macht dich stärker und nicht schwächer. Und ich würde wahrscheinlich mit dir den Andersmacher Kindness Award aufsetzen und den dann an solche Leute vergeben, um einfach da auch mehr Vorbilder zu schaffen, die eben bei Wing Woman würden wir sagen, kick-ass and kind sind. Also kick-ass und mutig und tough, aber eben auch kind, also herzlich und warm und nicht nur alleine aufsteigen, sondern andere mit sich hochziehen.
Das gefällt mir. Der Andersmacher Kindness Award. Auf den lasse ich mich gerne ein.
Wenn der kommt, sagst du mir Bescheid.
so machen wir das. Liebe Valerie, weißt du, was dein Name bedeutet? Weißt du, was Valerie bedeutet?
Auch irgendwas mit. Ja, sag's mir.
Ja, genau, ne? Ist lateinisch Valere. Und jetzt so ganz direkt übersetzt heißt es die Kräftige, die Gesunde, die Starke. Und ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich finde, dein Name passt gut zu dem, was du aus deinem Leben machst. Und ich glaube, das ist auch sehr gut rübergekommen, dass die Kräftige, die Gesunde, die Starke tatsächlich mir hier digital gegenüber sitzt. Ich möchte mich für deine Zeit bedanken und schicke einen ganz lieben Gruß nach Oxford.
Oh, vielen Dank, Aaron. Und ich zurück zu dir nach Aachen und zu allen anderen, die sich die Zeit genommen haben, um hier zuzuhören. Und die hoffentlich auch, ja, morgen mit Mut, Herz und offenem Geist aufstehen und sich fragen, was gibt mir Energie und was mache ich damit heute?